Wir nennen es ja auch Wochengottesdienst, auch weil außerhalb von Gottesdiensten auch nichts erlaubt ist. Wollen beginnen im Namen Gottes des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lasst uns beten. Und Herr, hab Dank dafür, dass wir trotz dieser schwierigen Lage heute zusammenkommen können und dass du versprochen hast, unsichtbar unter uns zu sein. Wir bitten dich, gib uns ein Wort, was uns auch in dieser Zeit hilft, und gib auch, dass durch das Sich-Treffen und durch das Sich-Sehen doch die Gemeinschaft untereinander erhalten bleibt. Dank, dass du jetzt in unserer Mitte bist. Segne die, die jetzt nicht hier sein können. Segne jeden, der sich diese Bibelstunde am Telefon anhören wird. Hab Dank, dass du auch an jeden von denen, die da einsam und allein hören müssen, durch deinen Geist und durch dein Wort wirkst. Amen. Ja, ich dachte, wir fahren fort in der Apostelgeschichte. Wir waren das letzte Mal bis zum Aufstand des Demetrius da in Ephesus gewesen, dieser Goldschmiedemann, der da so einen Aufruhr gemacht hat. Das hieß also bis Kapitel 19 am Ende. Und ich hatte das letzte Mal dann noch den ersten Vers von Apostelgeschichte 20, Vers 1 dabei, wo dann gesagt wird, dass dann danach der Apostel Paulus sich aufmachte und weiterfuhr. Ich erlaube mir, den Text in einer moderneren Übersetzung zu lesen. Sie ist sogar eine gute Übersetzung, die Neue Genfer Übersetzung, aber sie bringt es doch in einer Sprache, die leichter zu verstehen ist. Gerade weil auch oft so Namen und ähnliche Dinge sind, die ohnehin schwer einprägsam sind, ist das hilfreich. Ich dachte an Apostelgeschichte 20, Vers 2 bis 16. Ich wollte erst das ganze Kapitel, aber das schaffen wir A nicht. Und wenn man dann jedes Mal den ganzen Text liest, ist es für den einen oder anderen auch nicht so leicht, das dann so im Hinterkopf zu behalten. Apostelgeschichte 20, ich beginne mit dem ersten Vers, der bezieht sich noch einmal auf diese Unruhen, die es dort in Ephesus gab, unter diesem Goldschmied, Vorarbeiter oder Obermeister Demetrius, der gegen die Christen und vor allem gegen Paulus einen Tumult angerichtet hat. Als der Tumult sich gelegt hatte, rief Paulus die Jünger zusammen, um ihnen noch einmal Mut zuzusprechen, dann verabschiedete er sich von ihnen und machte sich auf die Reise nach Mazedonien. Überall, wo er hinkam, nahm er sich viel Zeit, um mit den Christen zu reden und sie in ihren Glauben zu ermutigen. Von Mazedonien aus reiste er nach Griechenland und verbrachte dort 3 Monate. Als er sich daraufhin nach Syrien einschiffen wollte, erfuhr er, dass die Juden einen Anschlag auf ihn vorbereiteten. Deshalb änderte er seinen Plan und beschloss, wieder den Landweg über Mazedonien zu nehmen. Unter seinen Begleitern waren Sopater, der Sohn des Pyrrhus aus Beröa, Aristarch und Sekundus aus Thessalonich und Gallus aus Derbe. Außerdem Timotheus sowie Tychikus und Trompimus, beide aus der Provinz Asien. Sie alle reisten nach Troas voraus und warteten dort auf uns. Wir selbst segelten erst nach dem Fest der ungesäuerten Brote von Philippi aus. Nach 5-tägiger Fahrt legte unser Schiff in Troas an, wo wir wieder mit den anderen zusammentrafen und eine Woche lang blieben. Am letzten Abend, es war ein Sonntag, der erste Tag der Woche, kamen wir und die Geschwister der Gemeinde von Troas zusammen, um das Mahl des Herrn zu feiern. Paulus, der am nächsten Morgen weiterreisen wollte, sprach zu den Versammelten: Er hatte ihnen noch so vieles zu sagen, dass es darüber Mitternacht wurde. In dem Raum im Obergeschoss, in dem wir uns getroffen hatten, brannten zahlreiche Lampen. Ein junger Mann, er hieß Tychikus, saß am obersten Fenster. Als sich die Rede von Paulus immer mehr in die Länge zog, wurde er von Müdigkeit übermannt und sank in einen tiefen Schlaf. Er verlor das Gleichgewicht und fiel aus dem Fenster, 3 Stockwerk tief. Die Geschwister, die hinunter eilten, um ihn auf und ihn aufhoben, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Paulus, der ebenfalls hinuntergegangen war, legte sich auf ihn und umfasste den leblosen Körper mit beiden Armen. Dann sagte er zu den Umstehenden: Hört auf zu klagen, er lebt. Nachdem Paulus wieder ins Obergemach gegangen war, feierten sie das Mahl des Herrn. Paulus teilte das Brot aus und aß auch selbst davon. Danach sprach er noch lange mit den Versammelten. Als er sich schließlich von ihnen trennte, wurde es bereits hell. Den jungen Mann aber brachte man lebendig und gesund nach Hause. Dieses Erlebnis war für die Christen eine große Ermunterung. Ja, und ich lese noch die Hinweise auf die Weiterfahrt. Paulus hatte beschlossen, bis Assos den Landweg zu nehmen. Wir anderen bestiegen ein Schiff und fuhren nach Assos vorüber, wo wir ihn dann, so hatte er es mit uns vereinbart, an Bord nehmen sollten. Als er in Assos wieder zu uns stieß, ging er an Bord und wir fuhren gemeinsam nach Mytilene. Von dort ging es am nächsten Tag weiter bis auf die Höhe der Insel Chios. Tags darauf legten wir in Samos an und wieder einen Tag später erreichten wir Milet. Paulus aber hatte bewusst eine Route gewählt, die nicht über Ephesus führte, um in der Provinz Asien nicht unnötig Zeit zu verlieren. Er war deshalb so in Eile, weil er, wenn irgend möglich, am Pfingstfest in Jerusalem sein wollte. Soweit. Hier sind viele Einzelheiten über die Fahrt, die der Apostel Paulus hier unternommen hatte, auf der dritten Missionsreise. Ephesus, das, wo es diese Probleme gegeben hatte, auch mit einem Aufruhr, zählt man auch schon zur dritten Missionsreise dazu. Und es ist interessant, wie die Missionsreisen im Laufe der Zeit immer größer wurden. Die erste Missionsreise hat gar nicht so sehr viel Orte erreicht. Es war aber auch noch nichts da. Und sie hat auch nicht so sehr lange gedauert. Die zweite Missionsreise war schon etwas ausführlicher und jetzt die dritte Missionsreise, bei der Lukas auch dabei war. Er sagt das immer wieder, wir fuhren. Also da legt er viel Wert drauf, dass er das dokumentiert hat, wo die überall waren. Diese dritte Missionsreise, die er durchführte, war dann doch eine Sache, die also mal lange dauerte, etwa 5 Jahre insgesamt, und dann doch ein großes Gebiet erreichte. Sie können sich nachher so eine Karte mal mitnehmen, da habe ich das aufgezeichnet, ein großer Teil, oder ich habe das in der Aufzeichnung genommen da, ein großer Teil in Asien, und also Antiochien gehörte ja dazu, auch Ephesus und Troas noch, dann aber Griechenland und Mazedonien, was damals 2 verschiedene politische Gebiete waren. Heute ist das Mazedonien, was hier erwähnt wird, zu Griechenland gehörig. Der Staat Mazedonien, den es ja auch gibt, der gehört nicht zu Griechenland. Das waren damals so, wo irgendwelche Stämme damals lebten. Und dann geht die Fahrt zurück, zum Teil wieder zu Fuß, haben wir auch gelesen, weil Paulus erfahren hat, dass die Juden ihn umbringen wollten. Und die rechneten damit, dass er per Schiff fährt. Und daraufhin hat er sich entschlossen zu Fuß. Und die anderen haben gesagt, wir fahren per Schiff. Bis zu einer bestimmten Stelle, bis dann in die Nähe von Philippi. Und dann ist er dann mit eingestiegen. Da war wohl die Gefahr zu Ende. Das klingt auch in dem Text mit an. Ich habe mir vor ein paar Tagen einmal die Webseite von der Gemeinschaft hier angeguckt. Und da wird auch etwas über das Selbstverständnis unserer Gemeinschaft gesagt. Also ich habe das irgendwann schon mal gelesen, aber ich lese mal vor, was da steht. Das muss ja irgendwann mal beschlossen worden sein im Bruderrat, aber vor meiner Zeit. Wir sind eine Vereinigung von Menschen, das Wort Vereinigung wird benutzt, damit es auch von außen verständlich ist, das ist nicht eine Abwertung. Wir sind eine Vereinigung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, Bildung und Alters, die ihr Christsein ernst nehmen wollen. In Anlehnung an das Vorbild der ersten Christengemeinden kommen wir zusammen, um uns gegenseitig im Glauben zu stärken und einander zu helfen. Zu unseren öffentlichen Versammlungen und Gottesdiensten der Gemeinschaft ist jeder eingeladen, der an Gottes Wort interessiert ist. Neben Gottesdiensten bieten unsere Gemeinschaft, Jugend- und Kinderarbeit, Hauskreise, eine Bibelstunde sowie besondere Themenveranstaltungen an. Das ist einmal, was wir alles machen, aber dieser Satz, das hat mich besonders bewegt dadurch, da steht in Anlehnung an das Beispiel der ersten Christen. Von daher ist es wichtig zu wissen, wie waren denn die ersten Christen? Wie haben die ihre Versammlungen gemacht? Was waren die Schwerpunkte bei ihnen? Und deswegen ist die Apostelgeschichte für uns da schon ein gutes Beispiel. Manches kann man auch aus den Briefen entnehmen. Da werden ja auch Aussagen gemacht über einzelne Dinge, die damals in Gemeinden gelaufen sind. Aber die Apostelgeschichte, die schildert, wie die Gemeinden entstanden sind und wie sie sich entwickelt haben. Und wenn wir als Gemeinde in diesem Sinne arbeiten, wie das Selbstverständnis dargestellt ist, sollten wir immer wieder gucken, sind wir in Anlehnung an das Beispiel der ersten Christen. Nicht jedes Instrument, was die damals gespielt haben, oder vielleicht hatten sie gar keine, wir wissen das ja nicht, müssten wir heute machen. Es ist in Anlehnung. Und der Apostel Paulus hat hier zum Beispiel wahrscheinlich 14 Stunden gesprochen. Es wurde dunkel, da fing er an. Zwischendurch ist einer zu Tode gekommen, weil es so lange gedauert hat. Und dann hat er weitergemacht bis zum nächsten Morgen. Das muss man auch nicht immer wiederholen. Also steht ja nur in Anlehnung. Aber es geht ja um die Schwerpunkte und um das öffentliche oder um das Erscheinungsbild der Gemeinde. Das war mir hier doch recht interessant und ich dachte, dass ich mal das so mit vorausschicke. Wir gehen das Wort mal so durch und wenn ich auslege, halte ich mich dann doch meistens an die Lutherbibel. Die andere Übersetzung habe ich einfach, damit sich es ein besser einprägt, was da steht, benutzt. In den ersten 5 Versen wird die Situation, wo Paulus weggeht, erst einmal von Ephesus, nach dem Aufstand geschildert. Da nun die Empörung aufgehört, rief Paulus die Jünger zu sich. Jünger sind die Christen. Die ganze erste Zeit wurden die Christen immer Jünger genannt. Da nun die Empörung aufgehört, rief Paulus die Jünger zu sich und segnete sie und ging aus zu reisen nach Mazedonien. Und da er diese Länder durchzog und sie ermahnt hatte mit vielen Worten, kam er nach Griechenland und verzog allda 3 Monate. Da aber ihm die Juden nachstellten, als er nach Syrien fahren wollte, beschloss er wieder umzuwenden durch Mazedonien. Also nicht mit dem Schiff, sondern durch den nördlichen Teil von Griechenland, dann zu Fuß weiterzugehen. Es zogen aber mit ihm bis nach Asien Sopar von Beröa, von Thessalonich aber Aristarchus und Secundus und Gaius von Derbe und Timotheus aus Asien und Tychikus und Trophimus. Diese gingen voran und harrten unser zu Troas. Wir, der Paulus und Lukas, wir aber schifften nach den Ostertagen von Philippi bis an den fünften Tag und kamen zu ihnen gen Troas und hatten da unser Wesen 7 Tage lang. Paar Orte sind genannt, wo er war. Das kann man, Sie können sich nachher so eine Routenliste mal mitnehmen. Es sind also Orte genannt. Und es ist interessant, in allen Orten gab es Probleme. Und die Probleme brachten aber die Missionsarbeit voran. Es waren Probleme von außen. In Ephesus, dieser Aufstand der Schmiede, die dachten, ihr Geschäft wird ihnen Schaden machen. Und daraufhin konnte er sich nicht noch länger in Ephesus aufhalten. Gott hat das so geführt durch Angriffe von außen. Wenn wir Probleme von außen erleben, da sagt man sich dann immer leicht, das ist die Welt oder wie schwer ist das? Das kommt vom, ja, weil die Welt nun bei unserem Teufel ist. Aber das ist einseitig. Stimmt, aber es ist einseitig. Martin Luther hat mal gesagt, der Teufel ist immer noch Gottes Teufel. Das heißt, er ist auch in der Hand Gottes. Der ist nicht ein Gegengott, der genauso stark wie Gott wäre, wo Gott gegen den Teufel kämpft und der Teufel gegen Gott kämpft. Sondern Luther sagte, nein, der Teufel ist da, das ist ganz schlimm und der ist ganz furchtbar, aber Gott ist mehr, er ist Gottes Teufel. Wenn Gott hätte ihn längst weghaben können, Gott steht über ihn. Diese Goldschmiede waren sicher Werkzeuge in der Hand des Teufels, aber ohne ihren Aufstand hätte Paulus wahrscheinlich nicht so schnell Ephesus verlassen. Und Gott hatte ja doch einen Weg für ihn, wo er missionieren sollte. Und dann ging es durch Mazedonien. Das hat er so gar nicht vorgehabt. Das ist nämlich ein Umweg, wenn man das auf der Karte sieht. Ein ziemlich großer, also etliche 100 Kilometer. Und wenn das zu Fuß, das ist ja schon eine ganz schöne Strapaze. Aber Gott wollte eben, dass er dort lang geht. Und dazu haben die Juden beigetragen. Aber nicht wohlwollende Juden, sondern Juden, die den Paulus ausschalten wollten. Auch wenn man so einen persönlichen Gegner hat, das persönliche Gegner des Glaubens. Sie sind manchmal so Gegner ganz allgemein, dass sie den Glauben lächerlich machen und uns das Herz schwer machen wollen. Aber es gibt immer auch ein paar, die gehen dann persönlich gegen einen an. Ich kann mich an eine Freizeit erinnern, als ich noch in der DDR war, da machten wir Freizeiten von unserer Jugendarbeit gemeinsam mit dem EC Minden-Ravensberg von dort. Das war so eine Partnerorganisation. Und das machte man in Ost-Berlin. Die Westler, die konnten problemlos nach Ost-Berlin und wir konnten auch nach Ost-Berlin. Und dann hatten wir irgendwo einen Gemeinderaum, wo wir zusammenkamen. Wir schliefen in Ost-Berlin und die mussten abends immer wieder nach West-Berlin zurück. Und da erzählte ein Bruder, hier aus dem Westen damals, für uns war der Westen riesengroß, aber unter den Orten konnte man sich ja gar nicht vorstellen. Und er sagte, er hat einen gläubigen Arbeitskollegen, der war dort in der Buchhaltung. Früher ging das ja nicht mit Computer, sondern wurde ja in Büchern geschrieben und wie das auch alles war. Und der Bruder hatte im Betrieb große Schwierigkeiten. Immer wieder fiel auf, dass da Fehler drin sind. Er konnte sich das nicht erklären. Er war eigentlich kompetent und konnte das, aber konnte sich das nicht erklären. Da war ein Arbeitskollege, der hasste ihn. Und der mischte den Fehler rein. Veränderte Zahlen. Und das reicht ja dann in so einem Zahlenwerk manchmal, wenn da 2 Ziffern verkehrt rum drinstehen. Und der Bruder ahnte irgendwie, der will mir übel mitspielen. Aber er konnte auch nicht viel unternehmen. Und das ging so lange, bis der andere schwer krank wurde. Und dann musste der über ein halbes Jahr aussetzen und mit einmal stimmte alles. Und dann wurde es deutlich, da hat ein anderen Schaden zugefügt. Wir dachten immer, DDR, wir haben es hier schwierig, weil die Kommunisten herrschten und uns ja auch, wir waren es ja auch nicht wohlwollend. Aber wo ich das Beispiel hörte, dachte ich, im Westen gibt es Probleme, die sind nur anders, aber die sind auch nicht viel besser. Oft ist es ins Angriffe auf eine einzelne Person. Und das tut einem natürlich weh, wenn es einen trifft. Aber es lenkt dann auch manchmal den Weg. Und bei Paulus war es dann so, ich werde ihm jetzt nicht einfach da übers Mittelmeer, also an so einer schmalen Stelle rüberfahren, nach Asien, sondern es muss um Mazedonien gehen. Und dort konnte er auch predigen. Und viele kriegten das mit, wie treu Paulus blieb. Und das hat manche dann auch wieder aufgerichtet. Wenn man andere erlebt, die in Problemen standhaft bleiben, dann richtet einen das oft auch persönlich wieder auf, dass man weiß, ich stehe nicht alleine in solchen Anfechtungen. Und wenn der das durchhält und von Gott die Kraft bekommt, dann kann ich ja auch die Kraft bekommen. Wir sind ja gerade in so einer unruhigen Zeit. Wir ahnen ja noch gar nicht, ich auch nicht, keiner von uns, was alles in der nächsten Zeit kommt. Durch das Corona sind ja doch Veränderungen. Interessant, wie die Nachrichten immer alles so darstellen. Letztens hörte ich, in diesem Monat gäbe es 8.000 mehr Arbeitslose als im letzten Monat. Und dann nach langem Geschwafel, 500.000 mehr wie heute vor einem Jahr. Das wird dann so nebenbei, aber 500.000 Arbeitslose und das, wo noch alles gesponsert wird. Was kann das wirtschaftlich für manchen bedeuten? Es verdienen andererseits auch welche. Es ist nicht nur, dass alles kaputt geht. Also der Versandhandel, die haben ihr großes Geschäft. Und auch so andere blühen gerade auf durch das, so wie nach dem Krieg. Man sagte damals Kriegsgewinnler, so ist das hier jetzt auch. Einen wird es genommen. Ich überlegte, als ich mich vorbereitete, haben wir da auch eine biblische Aussage, die das vielleicht so ein bisschen trifft. Und da stieß ich auf 1. Mose 50, 20. Da äußert sich Josef. Josef ist also einer der Stammväter Israels. Josef ist von den eigenen Brüdern in die Sklaverei verkauft worden. Zuerst wollten sie ihn sogar umbringen und dann hat der eine das dann so gedreht, dass er in die Sklaverei ging und dann hat er jahrelang als Sklave in Ägypten arbeiten müssen. Und jetzt kamen sie wieder. Und jetzt war Josef durch Führung Gottes was Großes geworden. Er war der zweite Mann in Ägypten geworden. Und seine Brüder hatten Angst vor ihm. Sie konnten nicht ohne ihn leben, denn sie waren jetzt mittlerweile da. Und sie hatten Angst. Und dann sagt Josef, ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen. Dass er täte, wie es jetzt am Tag ist, zu erhalten viel Volk. Dass ihr jetzt leben dürft, das hat Gott gemacht. Er hätte ja auch sagen können, ihr gedacht jetzt böse zu machen, aber ich bin so großherzig, ich übersehe das alles. Sagt er, nein, Gott hat hier geführt. Gott hatte schon im Auge, wie er die ganze Jakobsippe durchbringt, durch diese Situation. Auch das Böse ist letztlich, wie ich vom Teufel sagte, immer unter Gottes Herrschaft. Im Neuen Testament gibt es ähnliche Worte, manchmal viel allgemeiner, Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieb haben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Also, Das kann man sich gar nicht klar machen. Alle Dinge, was alles so im Leben und so passiert, alle Dinge zum Besten.
Ich habe immer einen Gedanke. Es ging Gott ja um das Verheißungswort gegenüber Abraham. Ja. dass er diese Sippe rettet vom Hungertod.
Ja.
Es waren 70 Seelen,
ja,
die da einzogen. Und dabei hat Gott das ganze ägyptische Kulturvolk gerettet. Die sind ja
auch mit, ja, ja.
Und es erinnert mich sehr stark an die Sendung Jesu, der ja auch kommt eigentlich zu Israel und dann in die ganze Heidenwelt.
Ja.
Also sehr interessant,
diese Zusammenhänge.
Ja.
Alle Dinge, man merkt oft, wenn man so Theologen hört, wenn die über das Kreuz sprechen. Für viele solche Theologen ist das eben einfach so ein Zeichen, schlechte Menschen setzen sich durch und der arme Jesus, der hat hier Probleme gekriegt durch diese schlechten Menschen, weil sie selber nicht begriffen haben, wie nötig sie die Vergebung durch das Blut Jesu haben. Also das sind ja die liberalen Theologen und die Oberflächlichen sind ja nicht alles böse Leute. Aber wer das nicht begriffen hat, dass Jesus für uns gestorben ist, der kann immer nur sagen, so schlecht ist die Welt. Mehr nicht. Aber wir wissen, wenn ein Ungläubiger aufs Kreuz schaut oder so ein liberaler Theologe, dann wird er immer sagen, wenn er ein bisschen Mitmenschlichkeit hat, so schlecht ist die Welt. Aber wenn ein Gläubiger aufs Kreuz schaut, dann muss er mal sagen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab. Das ist die unterschiedliche Sichtweise dann. Paulus erläutert, wo er hinkommt, das Wort Gottes, mit vielen Worten. Also ich will daraus jetzt nicht eine Lehre machen, dass es immer alles lang und viel und breit sein muss. Das würde über das Wort hinausgehen. Aber die Menschen wussten doch damals, gerade in den heidnischen Umgebungen, ungeheuer wenig über Gott. Alte Testament war ihnen fremd, es waren Heidenchristen. Und deswegen musste der Apostel Paulus aufbauen, auch mit Dingen, die nicht wissen konnten. Weißt du, wo ich anfing mit Evangelisation? Man hat ja da immer auch so Brüder gehabt, auf die man schaute, die da schon machten. Und dann sagte mir damals ein bekannter Evangelist, eigentlich müssen unsere Evangelisation mindestens 3 bis 4 Wochen gehen. Denn die Leute, an die wir uns wenden, die wissen doch gar nichts mehr. Früher, da haben die Menschen so ein christliches Grundwissen gehabt. Und jetzt, ich war vor 2 Tagen bei unserer Tochter, wusste man noch nicht, dass jetzt nur noch einer darf, aber da waren wir dort zum Abendessen und sie ließ die Predigt im Internet laufen, die in Lachen am Sonntag gewesen ist. Da ist ein pensionierter Bruder von Worms, hat er gesprochen, hat es sehr gut gemacht. Und ich bin ja auch immer ein bisschen kritisch, wenn ich was höre. Und dann hat wirklich gut gesprochen. Und dann sagt er, so singen wir mit Paul Gerhardt und dann zitierte der so ein Lied. Und ich habe dann, aber ich habe es hinterher gesagt, hätte es im Mund gehalten, wäre besser gewesen. Ich habe gesagt, so weltfremd redet er. Ich habe noch nie mit Paul Gerhardt gesungen. Der ist 300 Jahre unter der Erde. Obwohl ich die Paul Gerhardt Lieder gerne habe, aber ich kann da nicht mit denen singen. Und wenn wir jetzt einen Fremden einladen und der kommt zu uns und wir haben diese Sprache, da gibt es ja in vielen, vielen Punkten solche Sachen. Wir singen mit Paul Gerhardt, dann gucken die sich um, wo ist denn der Gerhard? Das ist für die so fremd. Für uns ist das klar, man hat sich da reingehört. Als ich gläubig wurde, da hatte ich auch nicht viel Ahnung und im Laufe der Zeit lernt man das dann. Und die damaligen Menschen, die wussten auch nichts, gar nichts. Aber Paulus hat dann die Möglichkeiten benutzt und den Menschen Gottes Wort gesagt, damit sie es verstehen konnten. Der Apostel hier in diesem Wort wird dann weitergesagt, dass Paulus so Vorstellungen hatte, wie es weitergehen sollte. Und so hat man das ja auch miteinander dann besprochen. Von Vers 13 an. Wir aber zogen voraus, also dort, wo Lukas dabei war, auf dem Schiff und fuhren gen Assos und wollten daselbst Paulus zu uns nehmen. Also der ging zu Fuß und die Mitarbeiter, die da genannt waren, die fuhren schon. Denn er hatte es also befohlen und er wollte zu Fuß gehen. Als er nun zu uns trat, zu Assos, nahmen wir ihn zu uns und kamen gen Mytilene. Und von da schifften wir und kamen des anderen Tages hin gen Chios. Und des folgenden Tages stießen wir an Samos und blieben in Krokylion. Und des nächsten Tages kamen wir gen Milet. Denn Paulus hatte beschlossen, an Ephesus vorüberzuschiffen, dass er nicht müsste in Asien Zeit verbringen, denn er eilte, auf den Pfingsttag zu Jerusalem zu sein, so es ihm möglich wäre. Ich habe vorhin gesagt, die Fahrt ging voran durch Widerstände. Einmal Widerstand der Juden, Widerstand der Heiden und viele Probleme. Hier wird aber dann gezeigt, aber naiv ist Paulus auch nicht gewesen. Der hat nicht gewartet immer, dass ständig irgendwie eine äußerliche Führung war, sondern er hat ein Ziel. Pfingsten war das Erntedankfest, das erste Erntedankfest im Jahr in Jerusalem. Und zu dieser Zeit wollte er dort sein. Und dann plante er die Reise in einer ganz bestimmten Weise. Aber er setzt die Pläne nicht krampfhaft durch. Ich glaube auch, in der Gemeinde und auch im einzelnen Leben darf man Pläne haben. Und man kann auch alles machen, die Pläne zu verwirklichen. Man muss nur offen dafür sein, dass Gott vielleicht sagt, nee, aber so soll es jetzt doch nicht sein. Jemand, der immer denkt, alles wird geführt von außen, der ist ein Schwärmer. Natürlich, Gott steht hinter allem, der weiß ja auch alles vorher, was richtig ist. Aber manchmal, in vielen Dingen dürfen wir mitentscheiden, und das hat Gott auch schon vorher gewollt. Und an manchen Dingen zeigt er, dass wir zwar entscheiden, er aber besser weiß, was kommt, und dann verändert er etwas. Vielleicht liest mal jemand Römer 1, Vers 13. Da sieht man, dass Paulus oft so gehandelt hat. Pläne, aber dann offen auch für Gottes Eingreifen. Römer 1, Vers 13.
Ihr sollt wissen, liebe Geschwister, dass ich es mir schon oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, damit ich wie bei den anderen Völkern auch unter euch einige Frucht ernten kann. Doch bis jetzt wurde ich daran gehindert.
Ja, ich habe es mir vorgenommen, das war mein Ziel, aber ich wurde daran gehindert. Einmal, das Wort hatten wir schon in der Apostelgeschichte, da wird gezeigt, der Geist hinderte Paulus, an einen bestimmten Ort zu gehen. Der hatte vor, dort wollte er das Wort sagen und dann, wie er das Ziel ins Auge fasst, merkte, nein, ich darf das nicht. An einer anderen Stelle in einem der Briefe wird gesagt, dass der Teufel es bisher nicht zugelassen hat. Aber der Teufel, wie ich schon gesagt habe, der ist ja nicht selbstständig im Handeln. Gott hat zugelassen, dass der Teufel ihm so viele Probleme macht, dass es eben im Augenblick nicht geht. Aber letztlich steht immer Gott dahinter. So im Laufe der Jahre, da prägen sich mir prägen sich vor allen Dingen immer Beispiele ein, die ich mal gehört habe oder Erlebnisse. Und ich weiß noch vor langer, langer Zeit, also ich weiß gar nicht, ob ich da schon an der Bibelschule war, vielleicht war es vorher, da hat ein Bruder bei uns gepredigt und da hat er gesagt, wir müssen Gott auch eingreifen lassen in unser Leben, dass er was verhindern kann. Ich hatte damals eine bestimmte Geschichte im Auge. Und er sagt, wir müssen Gott eingreifen lassen. Und dann sagte er, brachte ein Beispiel, dann sagte, da war ein Mann, der hat einen großen, so einen edlen Hund. Es gibt ja so elende Viecher und dann gibt es so auch teurer und auch die gut ausgebildet sind. Und da hatte er so einen großen, edlen Hund, der wunderbar aussah. Und ein Freund besucht ihn und sagt, Mensch, du hast aber hier einen großartigen Hund. Und da hat der andere gesagt, wahrscheinlich werde ich ihn totschlagen. Der macht den Kühlschrank immer alleine auf. Der kannte sich auch. Das war dann wahrscheinlich auch nicht ernst genommen. Wobei die Tierschützer waren damals noch nicht so stark wie heute. Und der Bruder wollte uns damit sagen, nicht durchsetzen. Wissen, aha, das ist jetzt mein Plan, aber offen sein, dass Gott es auch verhindern kann. Sonst, wenn man es stur durchzieht, und Gott lässt einen manchmal dann auch, aber das kann in Verzweiflung ändern, weil man sagt, das hätte ich jetzt doch nicht so machen müssen. Ich las mal von England diese Auswanderung der Puritaner mit der Mayflower. England wurden die ja schlimm verfolgt im 17. Jahrhundert, die Bibeltreuen dort. Und dann sind viele in die USA ausgewandert. Das erste bekannte Schiff ist die Mayflower. Und da war unter anderem eine Frau mit ihrem Sohn. Dieser Sohn wurde krank, gleich am Anfang Amerika. Die Hälfte von denen sind gestorben durch die Entbehrung. Und er wurde furchtbar krank. Und es sah aus, als würde der Sohn auch sterben. Und die Mutter hat gebetet und gebetet. Und er wurde gesund. Und sie ging davon aus, ich habe ihn durch mein Gebet doch gerettet. Und dann in diesem Bericht, den ich da las, hieß es, 20 Jahre später war er der Erste, der gehängt werden musste, weil er ein Mörder gewesen ist. Damals waren ja solche Gesetze, also ein Mörder wurde gehängt. Und der das aufgeschrieben hat, sagte, wie muss die Mutter sich gefühlt haben? Sie hat praktisch nach ihrer Sicht sein Leben bei Gott erkämpft. Und jetzt sieht sie, mein Sohn, ein Mörder. Es ist einfacher, sich in den Willen Gottes zu ergeben. Das schließt unseren Willen nicht aus. Aber wenn ich sehe, ich kann hier nichts, mich ergeben in diesem Willen. Und so hat es Paulus gemacht. Und er kam ja nach Rom, diese Stelle von Rom. Nur anders, als er sich vorgestellt hat. Er kam mit dem Gefängnistransport nach Rom. Gott hatte vorgehabt, dass er nach Rom kommt. Das hat er auch angekündigt. Und er wollte die besuchen, aber es ging nicht. Und dann zum Schluss geht Paulus, das werden wir noch sehen, ins Gefängnis und wird nach einigen Jahren Gefangenschaft nach Rom überführt und hat dann eine Aufgabe in Rom. Was mir hier auch aufgefallen ist, die Missionsmannschaft. Vers 4 bis 6, da wären diese Namen, die uns ja teilweise gar nicht so bekannt sind und auch schwer auszusprechen, sind ja alte griechische Namen, die haben genannt. Aber da wird gesagt, Sopar von Beröa, von Thessalonich Aristarchus und Sekundus und Gaius von Derbe, Timotheus aus Asien, aber auch Tychikus und Trophimus. Diese gingen voran und harrten unser zu Troas. Und dann wird in Vers 6, Lukas weist auch auf sich selber mit hin, dass er dabei war. Die jetzt hier mit sind, die sind durch die Missionsreisen zum Glauben gekommen. Als Paulus anfing, da war sein Ausgangspunkt Antiochien. Und da ging er mit Barnabas zusammen und mit dem Johannes Markus. Das waren alles so Insider. Und dann hat Gott sich zu dem Dienst bekannt und es sind Leute zum Glauben gekommen. Die Zeitspanne bis zu diesem Tag ist über 10 Jahre gewesen. So schätzt man so ungefähr. Und es sind in den Orten Leute gläubig geworden, die jetzt die neue Missionsmannschaft schon bilden. Wenn Leute zum Glauben kommen, wenn man bekehrt wird durch Gott, wird man bekehrt, ihnen zu dienen. Im 1. Thessalonicher Brief, da steht das, dass man von den Thessaloniern, die gläubig geworden sind, überall spricht von ihrem Glauben. Wie ihr euch bekehrt habt, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen Gott. Wir sind nicht bekehrt, um dann als Bekehrte durchs Leben zu laufen. Natürlich laufen wir als Bekehrte durchs Leben. Aber das ist nicht das Wesentliche, sondern von denen, die gläubig geworden sind, soll das Evangelium weitergehen zu anderen. Das wäre ja alles untergegangen mit dem Tod der Apostel, wenn die praktisch nur so Leute gewonnen hätten, die denen zugestimmt hätten und da wäre Schluss. Aber durch die Bekehrung anderer und normalerweise Jüngerer, die dazu kamen. Das ist ja meist in der ersten Zeit waren es vor allen Dingen Junge, die dazu kamen. Ging die Mission weiter. Und jetzt begleiten sie Paulus, sind teilweise auch sehr klug, das hat man auch in Ephesus gesehen, wo dann einige auftreten und sagen, Paulus, misch dich nicht hier unter dieses aufrührerische Volk, das geht nicht gut, wir kennen unsere Leute und ihr Temperament. Und Paulus hat sich dann reingefunden. Frucht der Mission ist, dass neue gewonnen werden können. Ist auch ganz normal. Petrus hatte dem Hohen Rat mal gesagt, wir können es ja nicht lassen, dass wir nicht reden sollten, was wir gesehen und gehört haben. Das ist ja der Unterschied von Leuten, die irgendeine Überzeugung haben. Irgendeine Überzeugung kann man haben. Aber wer wirklich vom Evangelium ergriffen ist, für den steht das fest. Ich muss doch von Jesus reden. Ja, und nicht nur Petrus hat das gesagt. Jesus hat es mal anders ausgedrückt. Wem das Herz voll ist, dem geht der Mund über. Nicht jeder war zum Missionar berufen. Aber alle waren sie berufen, irgendwie Zeugnis weiterzugeben von Jesus. Und ich habe mir da so einen Satz dazu geschrieben. Wen hast du das letzte Mal auf Jesus hingewiesen oder auch versucht, zu Jesus zu führen? Oft ist es so, da kommt jemand zum Glauben und dann brennt er wirklich für die Sache und möchte am liebsten die ganze Welt bekehren. Und dann vergehen ein paar Jahre und man hat auch manche Frustration erlebt. Manches hat nicht so geklappt, wie man wollte. Da hat man ja auch andere Pflichten noch, die auch kommen. Und dann liest das nach. Das ist die Gefahr, dass man aus der ersten Liebe zu Jesus rausfällt. In dem Sendschreiben nach Ephesus, da steht, ich habe wider dich, dass du aus der ersten Liebe fällst. Und dann kommt dieser Satz, wenn du nicht Buße tust, werde ich deinen Leuchter umkippen. Das heißt, ich brauche dich ja dann nicht mehr. Die Sache muss weiterlaufen. Die wird auch weiterlaufen. Das war die erste Missionsmannschaft. Und ich möchte jetzt dieses eine Beispiel aber noch erwähnen, was dann sich in Troas abspielte. Nachdem Paulus eben zu Fuß diesen langen Weg mitgegangen ist, die anderen per Schiff und jetzt sich wieder getroffen haben, er wollte Richtung Troas, dann wird berichtet, was sich dort in dieser Stadt Troas abspielte. Wir aber schifften nach den Ostertagen von Philippi bis an den fünften Tag und kamen zu ihnen gen Troas und hatten da unser Wesen. 7 Tage. 7 Tage wollten sie dort bleiben. Am ersten Tag der Woche aber, da die Jünger zusammenkamen, das Brot zu brechen, predigte ihnen Paulus und wollte des anderen Tages weiterreisen und zog die Rede hin bis zur Mitternacht. Und es waren viel Lampen auf dem Söller. Also es waren so einen oberen Raum auf dem Söller, 3. Etage. Ist ja vom 3. Stock einer da runtergefallen, da sie sich versammelt hatten. Es saß aber ein Jüngling mit Namen Eutychus in einem Fenster, der sank in tiefen Schlaf, dieweil Paulus so lange redete. Und er war vom Schlaf überwältigt und fiel hinunter vom 3. Söller und war tot aufgehoben. Paulus aber ging hinab, legte sich auf ihn und umfing ihn und sprach, macht kein Getümmel, denn seine Seele ist in ihm. Da ging er hinauf und brach das Brot und aß und redete viel mit ihnen, bis der Tag anbrach. Und also zog er aus. Sie brachten aber den Knaben lebendig und wurden nicht wenig getröstet. Also da ereignete sich etwas. Er kam dorthin und wollte die kleine Gemeinde, die es dort gab, stärken dort in Troas. Ostern war vorbei, das sind ja bis Pfingsten 50 Tage. Das hätte er dann noch geschafft mit den Reisemöglichkeiten, die es damals gab. Er wollte Pfingsten in Jerusalem sein und deswegen bleibt er eine Woche in Troas. Und dann wird berichtet, wie die Zeit in Troas zu Ende ging. Es war eine Versammlung an dem Tag, wo man sich zu versammeln pflegte. Am ersten Tag der Woche. Es gibt Dinge, die sind wichtig, dass sie in der Bibel stehen. Weil immer wieder einige auftreten und sagen, das Eigentliche wäre doch der Sabbat. Das ganze Alte Testament geht es immer wieder um Sabbat, dass sie den Sabbat heiligen und dass sie den Sabbat halten und keine Arbeit am Sabbat tun. Und sie kriegen sogar Strafe, Israel, weil sie den Sabbat nicht halten. Und der Sabbat ist der siebte Tag der Woche. Der erste Tag der Woche ist der Sonntag, der Sabbat ist der Samstag. Und immer wieder mal tauchen christliche Leute auf, die der Überzeugung sind, wir müssten den Sabbat halten. Adventisten waren die erste große Gruppe, die das stark machte. Aber wenn ich so manchmal ins Internet gucke, da denke ich, fast jeder zweite Durchgeknallte zumindest versucht alle zu überzeugen, dass sie den Sabbat halten müssten. Hier steht, wie es die Jünger gemacht haben, wie es die ersten Christen gemacht haben. Wenn wir uns an den orientieren, dann ist wirklich der Sonntag, der erste Tag der Woche, der Tag, wo die Christen sich versammelt haben. Wieso sich das so gebildet hat, können wir nicht genau wissen. Wir können aber wissen, Jesus ist am Sonntag auferstanden. Er war am Sonntagabend übrigens, interessanterweise, erstmalig in ihrer Mitte. Jesus ist, der Heilige Geist ist an einem Sonntag ausgegossen. Und auch der Thomas, der am ersten Sonntag nicht dabei war, ist eine Woche später, wieder am ersten Tag der Woche, Jesus begegnet. Am ersten Tag ist das Licht geschaffen worden. Und Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Gott hat das so geführt, dass die Heidenchristen den ersten Tag der Woche als den Tag halten. Und Paulus hat sich hier vollkommen reingefunden, warum abends, ja, es gab bei den Römern keinen siebten Ruhetag, weder den Sabbat noch den Sonntag. Und man musste sich in die Verhältnisse fügen, aber abends hatten die Leute dann doch die Möglichkeit zusammenzukommen. Und so machten sie das abends und es gehörte dort das Abendmahl, das Brotbrechen, in die Versammlung rein. Also nicht nur, was manche ja auch sehr wichtig halten, dass man hin und her an den Häusern das Brot bricht. Da geht es ja meistens auch um Gemeinschaft beim Essen. Sondern es gehörte auch in die Gemeinde mit rein. Und Paulus war jetzt da und er wollte die Leute stärken, dass er auch an diesem Abend noch das Brot brach. Und dann, wir wissen ja nicht, wie spät das da losging. Wenn es dunkel wurde, klappte sowas schon. Dann hörte die Arbeit auf. Vielleicht 7:30, dass es anfing. Und dann wird so gesagt, sie waren zusammen und Paulus macht so lange und der Eutychus sitzt auf dem Söller, also auf so einem Rand vom Balkon oder wie man so sagen würde, und schläft ein und fällt runter. Und alle denken, er ist tot. Alle denken, er ist tot. Das ist ja auch normal bei dieser Höhe. Das ist ja mindestens 10 Meter doch, was da einer darunter fällt. Das zuerst einmal, der schläft ein. Wir hatten in Bad Bergzabern einen Bruder, der schlief fast in jeder Stunde. Es ging gut los. Und dann, nach einiger Zeit, schlief er ein. Und der schnarchte manchmal noch. Das war dann, da kriegt es auch jeder mit, links und rechts. Nicht jedes Mal, aber häufig genug. Da schnarchte dann manchmal noch. In Bad Bergzabern, da hatten wir damals immer nur abends, das war ja früher in der Gemeinschaft so üblich, da war ein Bäckermeister. Und die müssen so früh raus. Und wir hatten damals so einen Eisenofen, der mit Kohle geheizt wurde. Und da saß keiner da daneben. Und da in der letzten Reihe, das war ein Sessel. Also wir hatten ursprünglich mal einen Bruder, der war krank. Und da hat die Familie für ihn einen Sessel im Saal, in der hintersten Reihe gestellt. Und dann brachten andere auch noch Sessel. Die ganze hinterste Reihe war ein Sessel. Und der saß im Sessel, neben den Ofen Und das war auch jede zweite Versammlung schlief da. Ich habe damals, war ich ja noch jung, da dachte ich, also wie kann man das so, man kann sich doch zusammennehmen. Aber ich hörte damals auch schon oft von Brüdern sagen, wir sollen doch barmherzig sein. Und dann sagt der Zinzendorf, der hätte mal gesagt, weiß nicht, wo es steht, Kirchenschlaf ist gesund, man schläft fein liturgisch ein, man wacht fein liturgisch auf, es gibt Schlimmeres, hat er dann gesagt. Das habe ich damals so zur Kenntnis genommen. Jetzt, ich bin ja noch älter geworden, früh morgen, so gegen 5 bin ich meistens schon wach, das macht mein Rücken, da kann ich nicht mehr liegen. Also wäre ich am Tag auch mal ein bisschen müde. Aber ich reiße mich zusammen und habe bis heute nicht angefangen mit Mittagsschlaf. Aber sonntagsabends, da überträgt der Tobias seinen Gottesdienst aus Würzburg. Und da tue ich jedes Mal mich da einklinken, um das zu hören. Ich bin mehr wie einmal eingeschlafen. Da sitzt man auf dem Sofa, dann ist es warm und ich mache meistens die Beine hoch, das ist ja dann gesund. Und da predigt so schön. Text höre ich noch, das erste Beispiel auch. Und irgendwann werde ich da wieder wach denken, Mensch, das Kind ist ein schlechtes Beispiel. Aber es passiert. Menschliche Schwäche, die gibt es eben. Und die kann Gott auch einbauen. Hier, der fällt runter, man sagt es dem Paulus. Das ist ein Problem, wenn sowas passiert oder sich gar einer totstürzt. Ich hatte im Dezember 2 Beerdigungen. Bei der ersten Beerdigung kriegte eine Frau einen Herzanfall und einen ganz schlimmen. Also da wird man, wenn man da vorne steht, unruhig. Also erstmal weiß man nicht, müssen wir gleich einen zweiten raustragen lassen. Und die anderen Leute werden ja auch unruhig. Das ist nicht so ohne. Es ging dann wieder und sie ist nicht gleich verstorben, aber es war die Tochter von dem, der da verstorben war, aber war auch nicht mehr jung. Das bringt einen schon in Unruhe. Der Paulus hätte auch unruhig sein können. Ihm wird es ja gleich gesagt, du, jetzt ist einer totgestürzt. Er geht runter, legt sich auf ihn, das als Zeichen, und dann sagt er zu allen, die Seele ist noch in ihm, er lebt noch. Die Leute gucken ein bisschen, was sagt er, und dann geht Paulus und macht weiter, bis zum Früh. Und erst hinterher steht, dass man den Jüngling jetzt nach Hause brachte, weil er ganz gesund war. Das hat den Paulus nicht aus der Bahn gerissen. Er wusste, was Gott macht, ist richtig. Was Gott macht, ist richtig. Und in diesem Fall wusste er auch, der ist nicht tot. Daher hat es anders geführt. Und deswegen konnte er trotz dieses Problems weitermachen. Das hätte ihm ja großen Ärger einbringen können. Einmal mit der Familie von dem, dann mit der Gemeinde, dann mit der ganzen Umwelt. Jetzt sind die schon so fanatisch, dass da schon einer aus dem Fenster fällt. Man weiß ja, wie die Leute reden. Aber Paulus wusste, es hat Gott geführt und er war sich eben geborgen in Gott. Das habe ich nicht immer. Ich reg mich schon immer über was auf. Wenn man älter wird, beißt man sich dann schon mal auf die Zunge. Früher war ich dann schneller. Aber Paulus hat das durchgehalten. Das kann man sich von Gott schenken lassen. Das hat man nicht automatisch. Aber man kann sich schenken lassen. Und dann schenkt es einen der Herr auch. Und auch wenn einer schnell aus der Bahn gerissen ist von allen möglichen Dingen, er kann sich schenken lassen. Es war wieder die lange Predigt von Paulus, da ist viel dazu zu sagen. Als ich an der Bibelschule war, da sagte damals Pastor Blödner, die Leute merken sich höchstens 15%. Und dann sagte er, damit sich überhaupt was merken, muss man schon die Zeit ausnutzen. Dann sind 15% ja auch noch was. Da sind die Ansichten verschieden. Aber wenn wirklich einer einschläft oder wenn einer abschaltet, ja, schaltet da ab, da schaltet doch wieder an, wie ich, wenn ich sonntags da auf dem Sofa den Gottesdienst angucke. Das wird ein bisschen was, bleibt schon. Und wenn bei mir nur bleibt, oh, du bist auch nicht stärker, du schläfst auch ein, wo du auf andere herabgeschaut hast. Paulus, weiß ich in Gottes Hand. Und das dürfen wir auch wissen, egal wie es um uns herum aussieht. Soweit von meiner Seite her. Hat jemand noch was zu fragen oder eine Sache nachzutragen? Man schöpft ja so einen Text nie ganz aus. Also die Leute hatten alle den Eindruck, er ist tot. Paulus widerspricht denen auch nicht, aber sagt, seine Seele ist noch in ihm. Es gibt ja so, dass man mal weg ist. Das ist ja nicht mal wie bewusstlos, aber bei diesem Sturz, da steht ja dahinter, er hat überhaupt keine Verletzungen mehr. Also es könnte auch so eine Wunderheilung gewesen sein. Und es spricht sich dann schnell rum, steht auch hier. Es war dann ein Zeichen, was die Sache nochmal groß gemacht hat. Ich persönlich denke, es ist eine Heilung, eine Totenerweckung gewesen. Aber seine Seele war in ihm, was das auch immer bedeutet. Normalerweise ist es, wenn der Geist, das Wort wird ja oft benutzt, aus dem Körper raus ist, ist der Mensch tot. Ja, er hat gar nicht dazu gesagt, aber es hat sich rumgesprochen. Er hat sich auch jetzt nicht so oder so geäußert, er wollte auch schon mit Leuten beruhigen. Und dann sagt er ihnen, der Geist ist noch in ihm. Hätte auch jemand sagen können, der übertreibt es, aber es war so. Also mehr als was da steht, kann man nie so genau sagen. Es deutet sich bei mir so, als wäre es eine Totenauferweckung gewesen. Denn alle sind der Meinung, der ist tot und ist dann doch wieder.
Dass der Elisa war wahrscheinlich das Vorbild, wie der Knabe starb, hat er genauso gemacht,
ja,
wie auf ihn gelegt.
Ja, im Alten Testament, ja. Wahrscheinlich hat der Paulus dieses Bild vor Augen, ja, das ist durchaus. Jesus hat es ja auch tot erweckt, aber gar nicht so. In der Form, es gibt eben keine Liturgie zur Totenauferweckung, aber der Herr tut es doch. Gut, dann denke ich, beten wir noch und wenn ein oder zwei mit uns noch beten möchten, dürfen sie das jetzt noch tun.
Herr Jesus, herzlichen Dank, dass du gegenwärtig bist. Wir sind zwar hier eine kleine Gruppe, nein, dein himmlischer Herrscher sind unsere, wie es Hebräer heißt.
Ja.
Die Wolke von Herrn, von all den Heiligen.
Sorry.
Und ich danke dir deshalb auch für den lieben Bruder Wagner, die Worte, die er uns gesagt hat aus Apostelgeschichte 20, die Paulus reichte. Und sogar irdische Dinge, dass Paulus beherzigte, er hatte Angst, er ging zu Fuß. Da gibt es auch in unserem Leben öfters mal, dass wir Angst haben, sollen wir ruhig das machen. Oder dass uns Menschen irgendwie etwas sagen, wo wir einen anderen Plan gemacht haben. Ich preise dich, ich lobe dich dafür, dass wir, die alle hier sind, dir allein die Ehre geben, anbeten, ja, und wissen, Gericht gesichert in deinen Händen. Corona hat uns nichts zu machen.
Ja.
Wir sind durch deinen Heiligen Geist dein Eigentum. Segne jeden, der nach Hause geht oder diese Arche lebt, oder auch ich bitte dich für ganz Meckenheit. Herr, möchte doch kein Toter hier sein.
Ja. Amen. Amen.
Gesetz und der Prophet, Herr, wer du bist, Herr Jesus, hat es der Jude deutlich gemacht in der Synagoge, hat es auch den Menschen deutlich gemacht, denen er begegnet ist. Und hat ja immer wieder erkannt, sind, ja, überzeugt waren von dir. Und die meisten von denen kannten dich nicht persönlich, haben dich nicht gesehen und konnten doch glauben an dich.
Ja.
Und das kannst du wirklich bis heute, lieber Herr. Und darum bitten wir dich auch hier in Meckenheim, in unserem Umfeld, dass du doch immer wieder auch Glaube wirst in den Menschen.
Amen.
Amen.
Ja, Jesus, hab Dank, dass du jetzt unsichtbar unter uns warst. Und du hast uns so einige Informationen gegeben aus dem, was die ersten Christen taten. Gib doch, dass wir im persönlichen Leben, aber auch als Gemeinde, uns an diesen Dingen orientieren und uns da auch lenken lassen, Mut machen lassen, dass es gut weitergeht, oder auch bremsen lassen an den Stellen, wo du uns zurückhalten willst. Geh mit deinen jeden von uns jetzt in diesen Abend. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, heb dein Angesicht auf uns und schenk uns deinen Frieden. Amen.
Amen.
Amen. Ja, also wie gesagt, es wird jede Woche Donnerstag ins Internet gesetzt, aber nur als Tonaufzeichnung. Und zwar am Donnerstag, das ist dann bis zum Sonntag, wenn ich Martin richtig... bis Samstag drin und Sonntag kommt das dann. Aber es wird über die Telefonnummer, die wir da haben für den Sonntag übertragen. Nicht über die,
nicht über YouTube,
sondern über die Telefonnummer. Wenn es alles verboten ist, haben wir nur noch das. Und ansonsten werden wir jetzt erst einmal so weitermachen. Und wer Bedenken hat oder Probleme hat oder so, bleibt zu Hause, kann sich's dann dort anhören. Aber es wäre schon wichtig, dass wir dranbleiben.